Deutschlandfunk Kultur. Zeitfragen. Literatur.
Wie unter einem Brennglas verdichtet Damon Gargett in seinem Roman Das Versprechen die jüngere Geschichte Südafrikas. Das mit dem Booker-Preis ausgezeichnete Werk zeigt am Beispiel einer Familie, wie schwierig es ist, die schuldbehaftete Vergangenheit der Apartheid anzunehmen und sich in die neue demokratische Gesellschaft zu integrieren. Gebrochene Versprechen. Eine Begegnung mit Damon Gargett in Kapstadt von Dirk Fuhrig.
Well, this is one of the places I like most in Cape Town. I like the garden.
Das ist einer meiner Lieblingsplätze in Kapstadt, weil er auch eine symbolische Bedeutung hat. Es waren die ersten holländischen Siedler, die diesen Garten hier anlegten. Für sie war das ein guter Ort. Damit markierten sie den Ursprung von Südafrika.
Damon Galgut hat für unser Treffen die Company's Gardens vorgeschlagen. Seit Mitte des 17. Jahrhunderts Stützpunkt der niederländisch-ostindischen Handelskompanie. Heute eine grüne Oase, ein Park im englischen Stil, dessen Blickachse auf den Tafelberg ausgerichtet ist.
Well, you know, South Africa would not be the country it is, the messed up country it is, in fact.
Südafrika wäre ohne diesen Garten nicht das Land, das es heute ist. Dieses verrottete Land, um es offen zu sagen. Die Siedler mussten Gemüse anbauen, um die Schiffe für den Weg in den fernen Osten auszurüsten. In gewisser Weise steht dieser Garten also für das gesamte Land, das von hier aus urbar gemacht wurde.
Rund um die langgestreckte Anlage herum wurden vom 17. bis 19. Jahrhundert Parlaments- und Regierungsgebäude errichtet, die heute vor der modernen Hochhauskulisse Kapstads beinahe verschwinden. Etwa 1 Kilometer lang zieht sich die imperiale Meile von der St. George's Cathedral bis hoch zum Iziko South African Naturkundemuseum. Hier steht, anders als vor der Universität, wo sie nach Protesten entfernt wurde, immer noch eine heroische Statue des umstrittenen Nationalhelden Cecil Rhodes, Symbol der kolonialen Eroberung des Landes. Diese Keimzelle der Stadt steht aber auch für den demokratischen Wandel. Auf den Stufen der City Hall hatte Nelson Mandela am 11. Februar 1990 seine erste Rede nach der Freilassung von der Gefängnisinsel Robben Island gehalten. Ebenfalls ein äußerst symbolischer Ort für die Geschichte des Landes. Der Schriftsteller erzählt, wie er als junger Mann von Pretoria nach Kapstadt kam, um zu studieren.
Hier war die Atmosphäre kosmopolitisch. Obwohl das ja noch zu Zeiten der Apartheid war, als es wenige internationale Kontakte gab. Man fühlte sich zwar auch hier wie in einer Art Vakuum, aber es war doch ganz anders als in Pretoria, wo ich aufgewachsen war.
Damon Galguts 2021 mit dem Booker Prize ausgezeichneter Roman Das Versprechen, im Original The Promise, spielt in der Region, in der der Autor 1963 geboren wurde, rund 1500 Kilometer nördlich von Kapstadt, im bodenständigen Herzland Südafrikas.
Und wie sehr sich alles verändert hat. Das ehemals verdorrte Feld treibt Knospen und Blüten in Hülle und Fülle. Rechts und links des Highways eine Neubausiedlung an der anderen. Büros und Fabriken und Reihenhäuser. Die Wirtschaft ist in vollem Schwung und in den Adern des Landes pocht das Blut.
In einer zentralen Szene des Romans fährt Anton Swart, Spross einer alteingesessenen Burenfamilie, von seiner Farm mit einem Freund im Auto ins nahegelegene Pretoria, dem südafrikanischen Regierungssitz, während in Kapstadt die Exekutive, also das Parlament, tagt. Eine Besonderheit des Landes. Es ist kurz nach dem Ende der Apartheid.
Eine neue demokratische Regierung in den Union Buildings. Als sie in die Stadt kommen, sieht er in der Ferne die ehrwürdigen Sandsteinfassaden, die sich im milden Schein der Wintersonne gegen das Grün des Hügels abzeichnen. Ob Mandela wohl gerade da drin an seinem Schreibtisch sitzt? Aus der Zelle auf den Thron. Ich hätte nie gedacht, dass ich das noch erleben darf. Komisch, wie schnell einem das alles ganz normal vorkommt.
Der Roman beleuchtet schlaglichtartig mehrere Momente vor und nach der politischen Wende 1990. Im Vordergrund stehen die Konflikte der Geschwister Anton, Astrid und Amos Ward, die nicht wissen, wie sie mit ihrem Erbe, der Farm, aber auch dem historischen Umbruch umgehen sollen. Und was aus dem Versprechen werden soll.
Ich will keinen Streit. Ich will es nur nicht unnötig verkomplizieren. Du solltest tun, was sie wollte. Und zwar alles. Dazu gehört auch, Salumi das Haus zu schenken, falls du das versprochen hast.
Die Mutter der drei Geschwister hatte ihrem Mann am Sterbebett die Zusage abgerungen, der schwarzen Hausangestellten Salumi das kleine Nebengebäude der Farm, in dem sie mit ihrem Sohn wohnt, zu übereignen. Amor hatte als Kind das Gespräch der Eltern mit angehört und erinnert ihren Vater an dessen Versprechen.
Gar nichts habe ich, sagt Pa, gar nichts habe ich versprochen. Amor blinzelt, aufrichtig erschrocken. Und ob du es versprochen hast, sagt sie, ich hab's genau gehört.
A friend that I was speaking to one day told me an anecdote, a family anecdote.
Erst während ich an dem Roman schrieb, erzählte mir ein Freund die Geschichte von seiner Mutter, die ihrer schwarzen Angestellten ein baufälliges Haus versprochen hatte. Aber die Familie hatte sich 40 Jahre lang davor gedrückt. Und da kam mir der Gedanke, das baue ich in mein Buch ein.
Eine Inspiration, die zum Gerüst des gesamten Romans wurde und später sogar zu dessen Titel, Das Versprechen. Johannesburg. In einem großen Buchladen sind gleich am Eingang die Bestseller aufgestellt. Number One im Bestsellerregal
ist The Promise by Damon Galgut.
Noch immer führt das Buch die Liste der meistverkauften Bücher in Südafrika an, als ich die Lektorin Alison Lowry in dieser Buchhandlung im Johannesburger Stadtteil Rosebank treffe. Dabei liegt die Verleihung des Booker Prize für Das Versprechen schon einige Monate zurück.
That gives me such pleasure. I can't tell you, it's a huge success.
Das ist ein riesiger Erfolg, wenn ich sehe, dass das Buch jetzt ganz oben steht. Ich weiß ja, welche Anstrengung es Damon gekostet hat, um da hinzukommen. Das ist ein ganz außergewöhnlicher Moment für mich.
Alison Lowry ist mitverantwortlich dafür, dass der Schriftsteller im November 2021 mit seinem 9. Roman den mit Abstand wichtigsten Literaturpreis der englischsprachigen Welt erhalten hat.
It's taken a long while to get here and now that I have, I kind of feel that I shouldn't be here.
Als Lektorin bei verschiedenen Verlagen hat sie Galguts Werk über Jahrzehnte hinweg betreut.
This has been a great year for African writing.
Galgut ist erst der dritte mit dem Booker Prize ausgezeichnete südafrikanische Autor, nach Nadine Gordimer und J.M. Coetzee.
And I'd like to accept this on behalf of all the stories told and untold, the writers heard and unheard from the remarkable continent that I'm part of.
Alison Lowry erinnert sich daran, wie ein junger Mann aus Pretoria ihr Ende der 1980er Jahre sein erstes Manuskript vorbeibrachte.
Er war damals 16 oder 17 Jahre alt, hatte gerade die Schule abgeschlossen.
Ihr war sofort klar, hier handelt es sich um ein Talent.
I was working for Jonathan Ball Publishers.
So geht es eben manchmal. Ich arbeitete damals für einen kleinen Verlag. Ich ging zum Verleger Jonathan Ball und sagte, das Buch will ich veröffentlichen. Aber er ist erst 16, meinte Jonathan. Und ich sagte, ich weiß, aber da steckt etwas drin. Lass es mich machen.
A Sinless Season, ein beklemmender Teenager-Roman über Jugendliche, die in einem Internat aufwachsen, erschien 1982. Die Lektorin Alison Lowry ist eine der einflussreichsten Persönlichkeiten in der südafrikanischen Literaturszene. Sie hat alle bislang 9 Romane von Galgut lektoriert, mit Der gute Doktor hatte der Autor bereits 2005 und mit In fremden Räumen 2010 auf der Shortlist zum Booker Prize gestanden. Alles sehr unterschiedliche Bücher, stilistisch und thematisch. In einigen klingen Damon Galguts Homosexualität an, die schwierige Zeit beim Militär, seine schwere Krebserkrankung als Kind. Aber stets fiktionalisiert und literarisch bearbeitet, nie rein autobiografisch. So wie der jüdische familiäre Hintergrund in Das Versprechen oder der Name Salumi, so hieß Galguts eigene Nanny. Alison Lurie findet es bemerkenswert, dass ihr Schützling im aktuellen Roman erstmals tiefer in die Atmosphäre seiner Heimatregion eingetaucht ist.
Young white South African growing up in Pretoria, which is a very conservative.
Pretoria, wo Damon Galgut als weißer Südafrikaner aufgewachsen ist, ist eine sehr konservative Gegend, geprägt von den Buren, den Afrikanern. Zum ersten Mal hat er eines seiner Bücher dort verortet. Mit diesen Landschaften ist er vertraut, mit den Typen, den Menschen, die er zeichnet. Jeder Südafrikaner erkennt diese Figuren sofort wieder.
Die exakte Art, wie die Charaktere gezeichnet sind, habe wohl auch die Jury des Booker-Preises überzeugt, vermutet Alison Lurie. Die Booker-Jury hatte den Roman unter anderem für seine metaphorische Dichte gelobt.
Dieses Komma hier, die Art, wie jeder Satz endet, die etwas wiederholt wird, dass er ein geläufiges oder weniger geläufiges Wort verwendet.
Maybe the obvious word, maybe a less obvious word.
Das ist handwerklich einfach meisterhaft.
It's craftsmanship of the highest order, really.
Und auf der Farm beginnt just in diesem Augenblick ein Brei. Auf dem Rückweg von dem morgendlichen Treffen mit diesen grässlichen Leuten verspürt der Paar urplötzlich das Bedürfnis, ein lebendes Wesen zu töten. Jetzt ist am unteren Ende des Rasens ein Tisch aufgebaut, während die Sonne blutig über dem Feld versinkt, ähnlich wie die Fleischbrocken, die in Schüsseln marinieren. Am Feuer schürt Oki seine Kohlen. Das ist sein Beitrag. Zwei Dinge braucht der Mann: ein Kotelett auf dem Rost und ein Bier in der Hand. Salate sind Frauensache.
Äußerst präzise gezeichnete Szenen, oft mit spöttischer Suffisanz unterlegt. Wie hier bei der Beschreibung des traditionellen Grillens, nicht nur bei Südafrikas Farmern ein sehr maskulin konnotiertes Ritual. Auch manche kommentierenden Einschübe, in denen sich der Erzähler zu Wort meldet, sind köstlich in ihrer ironischen Flapsigkeit.
Aber darauf soll hier nicht näher eingegangen werden, da es für diesen Fall ohne Belang ist und eigentlich gar nicht hätte erwähnt zu werden brauchen.
Da steht kein Wort unbedacht.
Thomas Moore, der das knapp 400 Seiten dicke Buch nach dem Booker Prize innerhalb weniger Wochen übersetzen musste, weiß sehr gut, wie präzise der Schriftsteller seine Wörter setzt.
Man weiß in der Regel auch, warum es da steht. Wenn man es nicht weiß, soll man es, glaube ich, auch nicht so genau wissen. Also es gibt immer so Momente, ich hoffe, das merkt man auch im deutschen Text, wo es so kleine Irritationen gibt, so sprachliche, wo man plötzlich sagt, warum steht das jetzt hier? Und manche Leser finden das dann auch komisch, das verstehe ich. Aber ja, das steht da, weil er es so wollte. Und auch wenn man das nicht auf den ersten Blick zu entschlüsseln ist manchmal, was das jetzt hier zu suchen hat oder was dieses Bild irgendwie ist, ein bisschen strange oder abseitig oder wie auch immer, aber das muss so.
Thomas Moore hat alle Romane Damon Galguts, die seit 2005 in Deutschland erschienen sind, übersetzt.
Dem ist einer der wenigen Autoren, die ich kenne, bei dem eigentlich jedes Buch komplett anders ist. Also in jedem der, wie viel sind es, 6 Bücher, glaube ich, die ich gemacht habe, variiert das leicht, beziehungsweise was heißt leicht? Also es gibt Sachen wie The Quarry, das dann irgendwie so ins verkünstelte, experimentelle Sprache und Form mündet. Während zum Beispiel The Good Doctor ist ein ganz, ganz konventionell gehaltener und erzählter Roman in recht karger Sprache, die immer der Landschaft entspricht.
Der in Berlin wohnende Literaturübersetzer hat ein feines Gespür für die unterschiedlichen Tonlagen, zwischen denen Damon Galgut so leichthändig wechselt.
Und wenn man dann aber zu Arctic Summer geht, das spielt Ende des 19., Anfang des 20. Jahrhunderts, da wird auch die Sprache entsprechend blumiger und das Ganze. Es ist viel mehr Fleisch dran als bei den früheren Büchern. Und bei dem Versprechen, das ist eine völlig andere Geschichte und ein völlig neuer Ton, den ich so von ihm auch noch nie gelesen habe.
Die vielen umgangssprachlichen Ausdrücke, das mitunter assoziative Hin- und Herspringen, kurze, abgehackte, schnell dahingeworfene Bemerkungen im Wechsel mit langen Satzkaskaden und immer wieder unvermittelt eine direkte Ansprache der LeserInnen. Galguts Text ist das Gegenteil eines gemächlich dahingleitenden Erzählflusses. Eine Herausforderung für jeden Übersetzer.
Als Mandela im grünen Springbok-Trikot François Pinard den Pokal überreicht, also, das ist der Wahnsinn. Das ist göttlich. Der bullige Böer und der alte Terrorist reichen sich die Hand. Nein, sowas. Meine Herren, da denkt man unwillkürlich zurück an den Moment, als Mandela aus dem Gefängnis kam. mit erhobener Faust. Erst ein paar Jahre ist das her und niemand wusste, wie er aussehen würde. Jetzt ist sein Gesicht überall. Onkelhaft, gütig, streng, aber versöhnlich. Oder es strahlt auf uns alle herab wie der Weihnachtsmann. Wie jetzt. Wem da nicht die Tränen kommen, vor Stolz auf unser wunderschönes Land. Wir alle sind so groß wie dieser Moment.
Wir gehen auf die historischen Parlamentsgebäude zu, die einen ganzen Häuserblock am Rande der Company's Gardens einnehmen. Der Zugang zur Government Avenue ist allerdings von der Polizei abgesperrt. Noch sind die Aufräumarbeiten im Gang, um die Folgen des Großbrands vom Januar 2022 zu beheben. Unweigerlich kommen wir im Angesicht der geschichtsträchtigen Regierungsgebäude auf die politische Lage zu sprechen.
Heute sind die Apartheid-Gesetze natürlich abgeschafft. Als ich aufwuchs, war der Alltag von widerlichen rassistischen Vorfällen geprägt, die alle von der Gesetzgebung gedeckt waren.
Damon Galgut hat trotzdem wenig Hoffnung, dass sich die soziale Ungleichheit bessern könnte. Das stetige Auseinanderdriften von Arm und Reich sieht er mit Sorge.
Die eigentliche Absicht der Apartheid war es ja, Bevölkerungsgruppen ökonomisch zu trennen, um die privilegierte Position den Weißen vorzubehalten. Die Schwarzen wurden in Abhängigkeit gehalten und sollten sich um die Bedürfnisse der Weißen kümmern. Daran hat sich nicht sehr viel geändert.
Auch der junge Musiker und Schriftsteller David Cornwell ist nicht allzu optimistisch, was die Zukunft seines Landes angeht, das ökonomisch durch die Covid-Krise stark gelitten hat.
What has been disappointing, I think, among supporters of the, obviously our current government, the ANC, who
die ANC-Regierung hat die Erwartungen nicht erfüllt. Sie waren ja die Vorkämpfer des Widerstands, aber sie haben, um Damons Buchtitel aufzugreifen, ihr Versprechen nicht gehalten. Der Titel ist wirklich brillant, denn er verweist direkt auf die seltsame Situation, in der wir uns gegenwärtig befinden.
David Cornwell kennt Damon Galgut aus dessen Creative Writing Seminaren an der Universität Kapstadt.
What Damon does so well and what is so unique is that there's this mixture of formal innovation and just real psychological.
Damon kann formale Innovationen und psychologische Beschreibungen so gut zusammenbringen. In diesem Buch ist ihm das grandios gelungen.
Specialized in social realism, books that have needed, very legitimate.
Die vom Realismus geprägte südafrikanische Literatur der 1970er und 80er Jahre ist heute sicherlich als politisches Dokument noch wichtig. Aber literarisch fehlte ihr vielleicht der universelle, humanistische Ansatz.
Damon Galgut hat mit The Promise, das Versprechen, neue Perspektiven für die südafrikanische Literatur eröffnet. Schriftstellerinnen und Schriftsteller aus dem riesigen afrikanischen Kontinent haben es schwer, international wahrgenommen zu werden. Das hat der Booker-Preisträger mehrfach öffentlich beklagt. Andererseits wurden gerade 2021 mit dem Nobelpreis an Abdulrazak Gurnah und dem Prix Goncourt an Mohamed Mbougar Sarr zwei weitere in Afrika geborene Schriftsteller mit den höchsten Auszeichnungen geehrt, die die Literaturwelt zu bieten hat.
Ich wollte nicht Südafrikas politische Entwicklung kommentieren, sondern erfahrbar machen, welcher Geist, welcher Spirit im Land herrschte. Seit dem Ende der Apartheid gab es verschiedene Epochen, die jeweils von einem Präsidenten geprägt waren. Das gegenwärtige Elend des Landes ist ohne Jacob Zuma nicht vorstellbar. Andererseits wäre der Optimismus und die Euphorie in den 1990ern ohne Nelson Mandela nicht möglich gewesen. Sie waren vielleicht nicht für alles direkt verantwortlich, aber sie symbolisieren eine bestimmte Entwicklung.
Mandela, Zuma und auch Thabo Mbeki tauchen in das Versprechen auf, als zeitgeschichtliche Wegmarken.
Präsidenten Bikis Amtseinführung. Vor ein paar Wochen habe ich dir doch erzählt, dass wir eine Einladung bekommen haben. Weißt du nicht mehr? Du vergisst aber auch wirklich alles. Ach ja, jetzt klingelt's, sagt Elmer, obwohl sie es bis zu diesem Augenblick erfolgreich verdrängt hatte. Astrids Mann Jake hat zusammen mit einem bekannten Politiker eine Firma gegründet. Sein Name tut ihr nichts zur Sache, wir wollen ja nicht indiskret sein. Aber er ist ein ebenso beliebter wie mächtiger Mann und natürlich schwarz, denn das ist heutzutage wichtig. Pures Glück, dass es dazu gekommen ist. Sie sind Nachbarn in derselben Gated Community und beide witterten die Chance auf das große Geld. Und das scheffeln sie jetzt, in rauen Mengen. Die Security-Branche boomt in diesen unsicheren Zeiten, wo die Verbrechensrate durch die Decke geht. Allein durch diese Verbindung sind Astrid und Jake zu ihrer Einladung gekommen. Na und, was soll's? Das ist nun mal der Lauf der Welt. Nicht nur hierzulande. Ohne Beziehungen geht gar nichts.
Auch wenn im Roman die gesellschaftliche Realität in Vergangenheit und Gegenwart ständig präsent ist, Rassentrennung, das Herrenmenschengebaren weißer Grundbesitzer, die Korruption im Regierungsapparat oder die enorme Gewaltkriminalität, die Tagesaktualität sei in diesem dichten literarischen Text nicht das Eigentliche, sagt Gelgit.
I really like the opportunity that it gave me as a writer to show what time is doing to the lives.
Ich wollte zeigen, wie sich die Zeit auf die Leben und die Körper und die Gesichter dieser speziellen Gruppe von Menschen auswirkt. Erst danach kam mir die Idee, im Hintergrund auch die gesellschaftliche Veränderung aufscheinen zu lassen. Ich war amüsiert, wie viele Leute das Buch als Roman über Südafrika aufgefasst haben. Mir geht es mehr um die Zeit im Allgemeinen und wie sie die Menschen verändert.
Time in general and how it changes people.
Der Roman hat etwas von einem Epos. Man verfolgt das Schicksal einer Familie über 40 Jahre hinweg und sieht ihr beim Zerfall zu.
Over 40 years, and you watch the family disintegrate.
Auch der Journalist Mark Gewisser, seit vielen Jahren mit Damon Galgut befreundet, betont den Stellenwert des Zerfalls einer Epoche, einer Lebenswelt.
And you watch the country.
Der Aufstieg und Niedergang des Landes wird sowohl durch die Augen der Familie als auch durch die verschiedenen Erzählstimmen geschildert.
Ich treffe Mark Gewisser in Cork Bay, einem kleinen Ort am Meer, eine halbe Stunde außerhalb von Kapstadt. Von hier aus blickt man fast bis hinunter zum Kap der Guten Hoffnung und in die andere Richtung bis zu den berüchtigten Townships Mitchell's Plain und Khayelitsha. Gewisser ist, wie Damon Galgut, Mitte der 1960er Jahre geboren. Er erzählt, dass er als Jugendlicher Galguts bislang noch nicht ins Deutsche übersetzten Debütroman A Sinless Season, etwa eine Saison ohne Sünde, geschenkt bekommen und er ihn dazu inspiriert habe, selbst schriftstellerische Ambitionen zu entwickeln. Gewisser hat zahlreiche engagierte Sachbücher über die Lesben- und Schwulenbewegung geschrieben. Die Pinke Linie ist auch auf Deutsch erhältlich. Für Gewisser geht es in The Promise vor allem um die ambivalente Wahrnehmung der eigenen Persönlichkeit.
It's much more a narrator wrestling with what it means to be a white South African.
Der Erzähler ringt mit seiner Identität als weißer Südafrikaner. Er stellt verschiedene Charaktere auf die Bühne und lässt sie untereinander einen Konflikt austragen. In einem Interview mit mir hat Damon einmal gesagt, dass das für ihn die beiden Seiten seines eigenen Bewusstseins als weißer Südafrikaner sind.
Anton, der Beharrende, seine Schwester Amor, die an der Schuld der Apartheid Leidende, beide nicht in der Lage, die Vergangenheit mit der Gegenwart in Einklang zu bringen. Mark Gewisser weist auf einen weiteren Aspekt in dem Roman hin, auf die Tatsache, dass die schwarze Hausangestellte Salome, der das Haus versprochen wurde, als Figur keine eigene Stimme habe.
In this era where there's a lot of talk about cultural appropriation.
Im Zusammenhang mit der Debatte über kulturelle Aneignung, darüber, wer das Recht hat, was über wen zu sagen, finde ich es sehr interessant, dass Damon sich hier entschieden hat, sich gerade nicht in diese marginalisierte schwarze Frau hineinzuversetzen. Es ist, als ob er sagen würde, ich habe nicht das Recht dazu. Das ist ein unglaublich starkes Statement. In seinem letzten Roman hat sich Damon ja auch in den Kopf eines fiktiven E.M. Forster hineinversetzt. Hier aber zieht Damon eine Grenze. Es ist ein knapper Kommentar, nicht nur zur südafrikanischen Politik, sondern zur weltweiten, gegenwärtigen Diskussion über kulturelle Aneignung und Repräsentation.
Damon Galgut beschreibt die Tatsache, dass wir von Salomes Innenleben, anders als von dem der drei Geschwister, so gut wie nichts erfahren, als literarischen Kunstgriff.
Es war eine bewusste Entscheidung, weil ich wollte,
es war eine ganz bewusste Entscheidung. Es ging mir um Stille, um eine Abwesenheit im Zentrum des Buches. Ich wollte, dass die Figur als Problem erscheint. Für mich ist es eine Entscheidung auf der Ebene der Literatur. Ich mag Bücher, die einen verwirrt zurücklassen. Im Sinne von, etwas, das eigentlich gelöst hätte werden sollen, bleibt ungelöst.
Eine der vielen unbeantworteten Fragen, die der Roman aufwirft, lautet: Dürfen die weißen Farmer heute noch über ihren Besitz verfügen? Als Emor nach dem Tod ihrer beiden Geschwister, Salome, das Haus endlich überschreiben will, kommt es zum Streit.
Und du hast es noch immer nicht begriffen. Du hast nicht das Recht, es zu verschenken. Es gehört uns nämlich längst,
wirft Salomes Sohn Lukas der letzten verbliebenen Tochter des Sword-Clans, Emor, vor.
Dieses Haus, aber auch das Haus, in dem du wohnst, und das Land, auf dem du stehst, es gehört alles uns. Und es steht dir nicht zu, es zu verschenken, wenn du damit fertig bist. Alles, was du hast, weiße Frau, gehört mir bereits. Ich brauche nicht darum zu bitten. Weiße Frau, ihr Blick ist fest, während er zittert. Ich habe einen Namen, Lukas.
Die Vorzeichen haben sich geändert. Eine junge Generation von Schwarzen tendiert mitunter dazu, die Diskriminierung umzudrehen. Ihre Forderung, weiße Großgrundbesitzer zu enteignen, wie es im Nachbarland Simbabwe geschehen ist. Aber wäre das eine nur gerechte Strafe für die einstigen Unterdrücker? Und was hieße das für das Schicksal und die weitere Entwicklung des Landes?
Wir haben heute fantastische Gesetze, aber die Gesetze werden offenkundig nicht angewendet. Es ist schon komisch. Auf der einen Seite haben wir diese außerordentliche Vision für die Zukunft, die in unserer Verfassung niedergelegt ist und worin alle Arten von Diskriminierung ausgeschlossen werden. Und andererseits verhalten sich die Leute so, wie sie sich schon immer verhalten haben. Und die Polizei bei uns ist eher ein Witz. Ich will nicht so schrecklich negativ klingen, aber schon seit einer Weile habe ich ein sehr pessimistisches Gefühl, wenn ich daran denke, was hier in den nächsten 10, 20 Jahren passieren wird. Sorry.
Pessimistic as I do right now about what's going to happen here in the next 10, 20 years. Sorry.
In seinem Roman klingt der Erzähler nicht ganz so skeptisch wie sein Autor bei unserem Spaziergang durch Kapstadts koloniale Company's Gardens. Da blickt die lange lebensuntüchtige Hauptfigur Amor Sword vom Dach der Farm und überwindet, jedenfalls ansatzweise, ihre finsteren Gedanken. Man könnte sogar an einen Aufbruch denken.
Du bist ein Ast, der seine Blätter verliert und wirst eines Tages abbrechen. Und dann? Nichts dann. Andere Zweige werden deinen Platz einnehmen, andere Geschichten werden die deine überschreiben, jedes Wort ausstreichen. Auch diese. Was machst du da? Desirees Stimme dringt aus dem Garten herauf. Sie hat ihre Schwägerin überall gesucht, aber da hätte sie Emma als letztes vermutet. Mir die Welt ansehen, ruft Emma zurück. Kannst losgehen? In 5 Minuten. Komme. Sie klettert das Dach wieder hinunter, Schritt für Schritt. Mal sehen, wie es weitergeht.
Gebrochene Versprechen. Eine Begegnung mit Damon Galgut in Kapstadt von Dirk Furich. Es sprachen Nico Holonitsch und Toni Jessen sowie Dirk Josef Müller, Susanne Papavassiliou und Georg Scharek. Regie Giuseppe Maio, Ton Christiane Neumann, Redaktion Dorothea Westphal.